Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lukas Capella. Über die Landwirtschaft liest man in den vergangenen Jahren meistens im Zusammenhang mit Krisen und Bauernprotesten. Heute wollen wir über die Landwirtschaft in einem größeren Maßstab sprechen, nämlich darüber, wie gut der Agrarsektor in Zukunft noch die Ernährungssicherheit bewahren kann. Also wie gut die Landwirtschaft für bald 9 Milliarden Menschen die Grundlagen für Essen und Getränke produzieren kann. Und zwar in einem Klima, das sich stark verändert. Dazu haben wir einen der größten Kenner der österreichischen Landwirtschaft zu Gast, den Ökonomen und Landwirtschaftsexperten vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO, Franz Sinabel.
Guten Tag.
Herr Sinabel, einige Produkte sind seit Anfang 2022, also seit knapp 3 Jahren, in österreichischen Geschäften viel teurer geworden. Zum Beispiel Orangensaft, Olivenöl, Schokolade. Können Sie erklären, woran das liegt?
Wir als Verbraucherinnen und Verbraucher merken das, wenn wir einkaufen gehen, dass verschiedene Nahrungsmittel plötzlich viel teurer sind. Und der Grund ist, dass dahinter die Agrarproduktion ist. Die Lebensmittel werden aus Agrargütern erzeugt und die Agrargüter, die sind einem Produktionsprozess ausgeliefert, wo sich die Bedingungen rasch ändern können. Und bei den Beispielen, die Sie genannt haben, sind es vor allem Schädlinge, die großflächig dazu führen, dass es zu Ertragsausfällen kommt. Also wir haben da beispielsweise bei den Oliven den Feuerbrand, eine Bakterienkrankheit, die auch in Österreich ab und zu auftritt. Bei Kakao ist es ein schlimmer Pilz, das gleiche auch bei Bananen. Und bei Orangen beobachten wir das immer wieder, dass halbe Kontinente plötzlich zu viel Niederschlag haben oder gar keinen Niederschlag und dann die Produktionszweige, die räumlich sehr konzentriert sind, einen großen Schaden erleiden.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Niederschlag genannt. Kann man sagen, dass Klimaveränderungen, der fortschreitende Klimawandel und diese Pflanzenkrankheiten stark zusammenhängen? Kann man das so sagen?
Ich kann hier für die Situation in Mitteleuropa reden und Österreich. Und da ist es so, dass der Klimawandel einen stärkeren Einfluss hat bei uns als im Durchschnitt der Welt insgesamt. Und bei uns ist dieser Zusammenhang sehr stark sichtbar. Die Warndienste der Landwirtschaftskammer decken jetzt ein Spektrum von 70 Schädlingen ab. Das muss man einmal kennen, das muss man identifizieren und die Bäuerinnen und Bauern, die täglich damit zu tun haben, müssen sich auf immer mehr davon einstellen. Und um ein Beispiel zu nennen, der Drahtwurm frisst unsere Erdäpfeln auf und deshalb sind die immer wieder so teuer und so knapp. Und zwar deshalb, weil in den Erdäpfeln sich das Wasser sammelt, damit die Erdäpfeln gut wachsen können. Und das umliegende Erdreich ist trockener und die Drahtwürmer haben auch ab und zu gern was Schmackhaftes zu essen und zu trinken. Und deshalb werden die von den Erdäpfeln angelockt und das ist dann Ware, die entweder weggeworfen werden muss oder bei uns, wenn wir solche Erdäpfeln haben, die Hälfte weggeschmissen werden muss.
Sie haben jetzt die Erdäpfel genannt, die Kartoffeln. Gibt es da noch andere Früchte oder Gemüsesorten oder Getreidesorten, die in Österreich sozusagen traditionell angebaut werden und wo es in den vergangenen Jahren starke Ernteausfälle gab?
Ja, da kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich fahre immer nach Kitzsee, um mich mit Marillen einzudecken. Und in den letzten 4 Jahren konnte ich hinfahren, aber es waren keine Marillen da, weil der Spätfrost die Blüten zerstört hat und daher die Ernte komplett ausgefallen ist. Ähnliche Beispiele gibt es auch bei Äpfeln oder auch bei Kirschen. Wir haben eben viele Kulturpflanzen, die auf ein Klima gezüchtet wurden und auch gepflanzt wurden, das es heute nicht mehr gibt.
Jetzt habe ich Sie eingangs zu den extremen Fällen von Teuerung gefragt, etwa bei Orangensaft oder Olivenöl. Jetzt wäre so die bisschen weiter in die Zukunft gerichtete Frage, sind das quasi Vorboten, warnende Hinweise darauf, wie die Situation bei vielen Nahrungsmitteln in ein paar Jahrzehnten aussehen wird? Oder wie würden Sie das bewerten?
Ich würde das so sehen, das Risiko, dass die Gefahr von Ernteausfällen, dass die Gefahr von Hagel, von Starkniederschlägen, aber auch von Dürre sind ein Spektrum, mit dem die Landwirtschaft konfrontiert ist, seit es Landwirtschaft gibt. Und traditionell haben die Bäuerinnen und Bauern sich diesen Gegebenheiten so abgefunden, dass sie auf verschiedene Kulturarten, auch auf Tiere gesetzt haben, um das Risiko abzufedern und nicht einer Gefahr vollkommen ausgeliefert zu sein. Heute ist es aber so, dass die Weltagrarmärkte integriert sind und es gibt einen sehr starken wirtschaftlichen Druck, sich diesen Bedingungen anzupassen, und die sogenannten Economies of Scale sind ein wichtiger Anpassungsfaktor. Das bedeutet, dass man sich auf das spezialisiert, was besonders gut zu produzieren ist. Da setzt man sich aber natürlich dann der Gefahr aus, dass ein Schadereignis plötzlich sehr viel vom Wert vernichtet. Und die Produktion in der Welt, denke ich, wird sich in den nächsten Jahren auf diese Situation einstellen, und wir werden in der Produktion möglicherweise wieder vielfältiger, breiter aufgestellt werden, was dazu führt, dass beispielsweise die Weizenproduktion oder die Produktion von Sommergerste zurückgefahren wird.
Okay, aber so ein Szenario, wie man sich es vielleicht so vorstellen könnte, Stichwort Dürre, dass zum Beispiel wichtige Agrarländer wie Spanien oder Italien künftig ganz viel weniger Wasser und dadurch ganz viel weniger Ertrag haben werden, zum Beispiel bei Oliven oder bei Orangen oder Zitronen. Ist das realistisch oder ist das zu apokalyptisch gedacht?
Ich möchte Ihnen da ein bisschen die Angst nehmen, und zwar aus der Erfahrung, die wir haben, wenn wir den Agrarsektor betrachten. Sie müssen sich vorstellen, in den 1960er Jahren gab es 3 Milliarden Menschen, die ernährt werden mussten, und heute steuern wir auf die 9 Milliarden zu, die Sie schon erwähnt haben. Das heißt, eine Verdreifachung der Menschen, die versorgt werden müssen. Und wenn man sich anschaut, was an Agrargütern produziert wird, dann ist das mehr als das Dreifache, weil im Durchschnitt die Menschen viel wohlhabender geworden sind und sich auch viel mehr Essen leisten können und teilweise auch zusätzlich Tiere miternährt werden, die für unsere Milchproduktion und für unseren Fleischkonsum zur Verfügung stellen. Und man muss sich vor Augen führen, dass diese Zuwächse in der Landwirtschaft zustande gekommen sind, ohne dass die Ackerfläche global insgesamt sehr stark ausgedehnt worden ist. Das ist die Produktivität, die wir in diesem Sektor sehen, die für mich einfach faszinierend ist und nicht erklärbar ist, aber wir beobachten sie. Und jetzt ist es so, dass wir in einem veränderten Weltklima sind und beobachten, dass die Menschheit nicht mehr in dem Maß wächst wie bisher. Wir steuern nicht auf 27 Milliarden Menschen zu, sondern wir steuern auf 11, 12 Milliarden Menschen zu. Und das, was ich beobachte in Österreich, aber auch global, ist, dass diese starken Produktivitätsfortschritte, die man in der Vergangenheit hatte, jetzt umgelenkt werden, in dem Sinn, dass die Bauern, Bäuerinnen mit dem Gegenwind zurechtkommen, der ihnen durch den Klimawandel entgegenschlägt. Sie müssen sich das vorstellen, wie bisher sind wir durch die Produktivität in der Landwirtschaft treppauf mit einem großen Schwung gegangen, und jetzt ist das eine Rolltreppe, die uns entgegenkommt, und die Bauern versuchen hier diesem Gegenwind etwas entgegenzusetzen, und die Kraft, die bisher verwendet wurde, um die Erträge zu steigern, wird jetzt eingesetzt, um die Erträge zu halten und auf neue Kulturen umzuschwenken.
Wenn wir kurz nach Österreich und in die Gegenwart zurückkehren, Sie schreiben in einer aktuellen Analyse der Lage der österreichischen Landwirtschaft, dass es deutlich mehr Schadereignisse bei der Holzernte gibt, also in der Forstwirtschaft. Das heißt, ich verstehe das so, es gibt mehr Schädlinge in Österreichs Wäldern. Warum ist das so?
Das hängt mit der Art der Bewirtschaftung zusammen und mit der Klimaveränderung. Vor 60 Jahren, als in Österreich sehr viele Fichten gepflanzt wurden, war nicht bekannt, dass der Borkenkäfer ein enormes Wachstumspotenzial haben wird, wenn die Vegetationsperiode um 14 Tage, 3 Wochen länger ist. Da kann sich eine zusätzliche Generation vermehren. Und die befällt dann geschwächte Bäume, und hektarweise fallen dann die Bäume um, weil sie nicht mehr wachsen. Auf diese Situation war man damals in der Forstwirtschaft nicht vorbereitet. Heute weiß man es natürlich besser und hat schon vor 20 Jahren begonnen, andere Bewirtschaftungssysteme zu entwickeln, die resilienter sind und auch ertragsstabiler sind. Bis aber unser Waldbestand so umgebaut ist, dauert es und es ist zu befürchten, dass dann wieder neue Schädlinge kommen, denn vor kurzem war es so, dass alle Eschen ausgefallen sind, weil sie mit einem Virus nicht zurechtgekommen sind.
Also es wäre klug oder auch wirtschaftlich sinnvoll, von den Monokulturen wegzukommen?
Das ist die heutige Praxis und jeder, der Wald hat, bemüht sich genau das zu machen.
Eine Frage zur Ernährung. Da gibt es ja ganz viele Startups und Unternehmen, die teilweise aus einer ganz anderen Ecke kommen als die Landwirtschaft. Es gibt neue Produkte, die in der Umgangssprache als Laborfleisch oder als synthetischer Käse bezeichnet werden. Und da fragt man sich, ob das vielleicht der Startschuss für eine noch ungeahnte Zukunft sein könnte an erstens hochwertigen und zweitens auch verfügbaren Lebensmitteln.
Das ist eine interessante Entwicklung, die ich sehr genau beobachte. Und wenn man mit den Innovatoren redet, die solche Produkte entwickeln, dann ist der Eindruck, den ich habe, der, dass die viel lieber Medikamente und andere Stoffe herstellen, die vielleicht in Handys eingebaut werden oder bei anderen industriellen Prozessen eine wichtige Rolle spielen und nicht im Lebensmittelmarkt, denn da ist kaum Geld zu verdienen, weil eben die Nahrungsmittel heute wirklich, wirklich sehr, sehr günstig sind. Und die Vision, dass wir keine Landwirtschaft brauchen, weil die Dinge aus dem Labor kommen, die ist nicht neu, das hatten wir schon. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Kohle verwendet, um Fett zu produzieren, das dann auch in der Ernährung eingesetzt wurde. Aber diese Technologie hat sich nicht durchgesetzt, weil eben immer bestimmte Dinge gefehlt haben, die in Nahrungsmitteln von Haus aus drinnen sind. Das heißt, da bin ich nicht skeptisch, aber einmal vorsichtig. Wo ich aber sehr zuversichtlich bin, ist, dass durch den vermehrten Einsatz von pflanzenbasierten Nahrungsmitteln ein guter Teil von Fleisch und eventuell auch Milch aus unserem Einkaufskorb verdrängt werden wird, weil die Produkte billiger werden, wohlschmeckender werden und auch alle entscheidenden Nahrungsbestandteile drinnen haben, die wir von den tierischen Produkten kennen.
Also so Dinge wie Haferdrinks oder Mandeldrinks.
Wenn man sich die Inhaltsstoffe anschaut, habe ich da noch meine Zweifel, ob da wirklich alles drinnen ist, was auch in Kuhmilch drinnen ist. Aber ich denke, das ist die Entwicklung, die wir sehen, dass Jahr für Jahr neue Produkte herauskommen und auch immer mehr Menschen dazu greifen.
Sprechen wir vielleicht noch kurz über die Agrarpolitik und was die für Pflöcke einschlagen könnte oder sollte. Ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs kam kürzlich zu dem Urteil, die gemeinsame Agrarpolitik, geschrieben mit großem G, trägt nicht dazu bei, dass die EU ihre Klimaziele im Bereich der Landwirtschaft erreicht. Jetzt wollte ich Sie fragen, leistet die gemeinsame Agrarpolitik, also dieses Konzept, das es seit einigen Jahren gibt, leistet die gemeinsame Agrarpolitik der EU genügend für den Umwelt- und Klimaschutz?
Ich glaube, es ist wichtig, den Kontext zu sehen. Rechnungshofbericht nimmt Bezug auf den sogenannten Green Deal, also den grünen Pakt für eine nachhaltige und klimafreundliche Zukunft. Das ist das Motto, das sich die ehemalige Kommission gesetzt hat. Aber man muss bedenken, die Kommission hat damit nicht die Weichenstellungen der Agrarpolitik verändern können, weil die Agrarpolitik hat das primäre Ziel, die Produktivität in der Landwirtschaft zu verbessern, damit die Menschen günstige Nahrungsmittel haben. Dieses Themengebiet Green Deal ist ein zusätzlicher Aspekt. Und er wurde im sogenannten GAP-Strategieplan wahrscheinlich halbherzig von den verschiedenen Mitgliedsländern implementiert. Aber ob er verfehlt ist, da glaube ich, das kann der Rechnungshof heute noch nicht beurteilen, weil ja die Reform noch im Gange ist und wir noch gar nicht wissen, wie diese Strategiepläne in den verschiedenen Ländern umgesetzt werden. Wir in Österreich haben bereits Modellanalysen, wo wir uns das sehr genau angeschaut haben. Und wir stellen schon fest, dass es zu Verschiebungen in Richtung mehr Klimafreundlichkeit und auch weniger Belastung für die Umwelt kommt. Natürlich könnte man sich mehr wünschen, aber dann müsste man wahrscheinlich auf die Landwirtschaft, so wie wir sie heute haben, verzichten oder eine andere Landwirtschaft wünschen. Und für die anderen EU-Mitgliedsländer, da weiß ich selber, gibt es 4, 5 Horizon-EU-Projekte, wo jetzt Bewertungen erst durchgeführt werden, um das möglicherweise festzustellen, was der Rechnungshof befürchtet, oder es zu widerlegen.
Eine Frage zu einem Bereich, wo auch Österreich als Staat einiges machen könnte, dem Boden. Es gibt Zahlen, dass im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 rund 11 Hektar pro Tag weiter verbraucht wurden. Und die Agrarfläche hat sich, wie Sie auch in Ihren Studien dokumentieren, um viele hunderttausende Hektar verringert. Also wir standen jetzt vor wenigen Jahren bei ungefähr 2,6 Millionen Hektar noch. Ist diese Verwendung von Flächen, wie sie in Österreich praktiziert wird, ein Problem oder ein potenzielles Problem für die Ernährungssicherheit in Österreich?
Ja, also wir haben voriges Jahr in einer Studie nachgewiesen, dass wir 500.000 Österreicherinnen und Österreicher nicht mehr ernähren können, weil wir zwischen 2000 und heute viel Ackerboden verloren haben. Das ist eine dramatische Zahl. Ich würde nicht die Gefahr sehen, dass wir unsere Versorgungssicherheit einbüßen, wenn wir jetzt nicht sofort da die Entwicklung komplett zurückdrehen. Aber es ist schon ein Problem, und zwar deshalb, weil es vor allem die guten Flächen sind, die ertragreichen Flächen, die durch Zersiedelung, teilweise auch Straßen versiegelt sind und somit für die Nahrungsproduktion, aber auch für Biodiversität nicht mehr zur Verfügung stehen. Wo man da ansetzen muss, ich glaube, das ist auch schon sehr gut durchleuchtet worden. Es liegt an der Kompetenz derjenigen, die für die Ausweisung von besiedelbaren Flächen zuständig sind. Das sollte auf eine andere Ebene verlagert werden. Und ich bin ein Freund des Föderalismus und dezentralen Entscheidungen, aber in dem Fall würde ich dafür plädieren, Kompetenzen auf die Bundesebene abzutreten.
Im Moment werden ja Flächen, auch Bauland, von den Gemeinden gewidmet. Also die Rolle der Bürgermeister ist ja immer wieder, zumindest in einigen Beispielen, sehr fragwürdig. Das heißt, Sie würden das nicht auf die Ebene der Länder, sondern gleich auf Bundesebene heben.
Ich glaube, die Steuerungsebene sollte das Land sein, weil dort auch die Raumordnung angesiedelt ist. Aber der Bund hat beispielsweise über die Grundsteuer oder über andere fiskalische Instrumente die Möglichkeit, hier auch steuernd einzugreifen.
Wären Sie für eine rechtliche, also für eine bindende Begrenzung des Flächenverbrauchs?
Harte Grenzen in einer dynamischen Wirtschaft sind immer ganz schwierig. Ich glaube, wenn es um Menschenrechte geht, da soll man keine Kompromisse eingehen. Wenn es um die Steuerung der Ressourcen in der Volkswirtschaft geht, da glaube ich, sind andere Instrumente wie Preissignale sehr viel wirksamer.
Okay, aber realpolitisch ist es sehr schwierig und wäre ein neuer Weg, die Flächenwidmung den Gemeinden wegzunehmen, oder?
Das ist sehr schwer möglich. Es gibt Modelle, wo man mit anderen Steuerungsinstrumenten vielleicht Verbesserungen herbeiführen kann. Ein denkbares Modell ist, dass man sagt, okay, wir wollen pro Jahr, pro Tag 2,5 Hektar Fläche aus der landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Produktion entziehen. Gut, dann führen wir handelbare Flächenzertifikate ein auf Bundesebene und die Fläche wird dann dort versiegelt, wo der wirtschaftliche Vorteil am größten ist. Und durch diese Einführung eines Zertifikats wird auf der einen Seite sichergestellt, dass man das Ziel erreicht, nämlich den Flächenverbrauch zu drosseln, und auf der anderen Seite sichergestellt ist, dass dort gebaut werden kann, wo wirtschaftliche Vorteile auch zu erwarten sind.
Und so würde man dann auch eine Verbindlichkeit reinbekommen.
So könnte man zwei Ziele erreichen. Das eine ist, die Zersiedelung, die Flächenverschandelung zu reduzieren, gleichzeitig aber dem Rechnung tragen, dass unsere Bevölkerung wächst und auch die Wirtschaft Flächen braucht.
Jetzt wollte ich Sie noch fragen, Der Flächenverbrauch ist ja nicht nur im Gespräch im Zusammenhang damit, dass wir fruchtbare Flächen verlieren, dass wir Acker verlieren, sondern war jetzt auch groß in Diskussion im Zuge der schweren und tragischen Hochwasser. Und da hat Bundeskanzler Nehammer gesagt, weiß jetzt nicht die genaue Prozentzahl, aber er hat, glaube ich, gesagt, 94% oder 95% in Niederösterreich seien ja quasi naturbelassen, nicht versiegelt. Und insofern, diese Prozentzahl weist darauf hin, dass sozusagen das Ausmaß der Hochwasser oder sozusagen die fehlende Verteilung und der fehlende Retentionsraum für die Wassermengen, dass es nicht daran gelegen sein kann, weil ja quasi nur 6% verbraucht und 94% frei sein. Was ist von diesem Argument und diesen Zahlen zu halten?
Na, ich glaube, das ist schon schlüssig zu sagen, gut, von allen Flächen, die wir haben, sind 5% verbaut, mit Häusern besetzt. Und dann kann man natürlich über diese Zahl nachdenken, was ist mit einem Sportplatz, mit einem Park, der Siedlungsraum ist, offen ist, nicht versiegelt ist, ist der geeignet, um Wasser aufzunehmen? Solche Auswertungen gibt es. Was in Österreich das Problem ist, ist, dass wir sehr viele Gebäude in Zonen haben, die häufig überflutet werden. Und das andere Problem ist auch, dass wir, weil wir sehr viele Siedlungen haben, die nicht kompakt sind, sondern zersiedelt sind, haben wir sehr viele Flächen, die versiegelt sind, weil ja die Leute zu ihrem Haus auf einer Straße kommen müssen. Und diese Infrastruktur beschleunigt den Abfluss sehr stark und das trägt dazu bei, dass wir Schäden wie vor 14 Tagen und 3 Wochen haben, obwohl sehr, sehr viel Geld investiert wird, um Dämme zu errichten und um Hochwasserschäden auch abzuwenden.
Also kann man sagen, die reine Angabe oder das Argumentieren mit der reinen Prozentzahl ist ein bisschen irreführend?
Ja, ich glaube, für ein Statement, das 30 Sekunden im Fernsehen ist, ist es ein gutes Argument. Für eine ausgewogene Darstellung muss man eben die anderen Aspekte mit berücksichtigen.
Herr Sinobel, vielen Dank für dieses Gespräch, für Ihre Antworten und Einschätzungen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie wird sich der Klimawandel auf die Verfügbarkeit und Eigenschaften unserer Lebensmittel in Österreich auswirken? Schreibt uns euren Kommentar auf der standard.at/Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in 2 Wochen. Nächste Woche gibt es eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Mein Name ist Lukas Capella. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.